man muss sich ein neues Bild von Russland machen. Es ist nicht mehr dieses Russland, wo der besoffene Typ irgendwo gegen die Maschine haut und dann geht's wieder und dann fährt der Panzer oder so, sondern es ist ein Hochtechnologieland geworden. Die Leute sind super diszipliniert. Wie gesagt, alle trinken Espresso, ja? Keiner trinkt mehr Tee.
Sagt Dennis Rudolph.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Mein heutiger Gast ist, und das mag in diesem Format vielleicht etwas erstaunen, niemand, der unmittelbar mit Politik zu tun hätte, sondern ein Künstler, dessen Werke international in Ausstellungen und Galerien gezeigt werden. Deutsche Ahnengalerie hieß etwa eine vielbeachtete Serie, bei der mein Gast namenlose Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg porträtierte, deren Fotografien er auf Flohmärkten gefunden hatte. Dennis Rudolph kam 1979 in Berlin zur Welt, wo er auch studierte, aber eben nicht nur dort, sondern auch in China und Russland, wohin er noch sehr tiefgehende Beziehungen hat und worüber wir auch gleich sprechen wollen. Dennis Rudolphs Wurzeln liegen in der klassischen Malerei und traditionellen künstlerischen Medien wie Ölgemälde, Tuschezeichnung und Kupferstich. Im Lauf seiner Entwicklung hat er sich aber auch den digitalen Medien zugewendet und arbeitet jetzt an der Schnittstelle von Malerei und Virtual Reality. Rudolph wertet nicht, er verwertet. Das hat im besten Sinn etwas Journalistisches, heißt es in einem Kunstmagazin über meinen heutigen Gast. Und insofern ist er hier in der Cicero-Redaktion also doch genau am richtigen Ort. Herzlich willkommen, Dennis Rudolph.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier im Cicero-Politik-Podcast. Mein Name ist Alexander Magier. Ich bin der Chefredakteur von Cicero. Dennis, du bist der erste Künstler hier im Cicero-Politik-Podcast und dass wir heute hier miteinander sprechen, hat vor allem mit deiner Biografie zu tun. Künstlerisch arbeitest du ja im Grenzbereich von Malerei und virtueller Realität und deine Studienzeit hast du nicht nur an der Universität der Künste in Berlin verbracht, sondern auch im Kulturinstitut von Peking und vor allem an der Repin-Akademie in St. Petersburg. Auf welche Art und Weise haben die Erfahrungen in Russland und vielleicht auch in China deine Kunst beeinflusst?
Ich meine, ich war 20, es war das Jahr 2000, ich in Russland. Also das war erstmal natürlich einfach eine total tolle Lebenserfahrung. Ich habe dann noch die Nachwehen der 90er mitgekriegt in Russland, so leicht chaotisch. Und grundsätzlich, diese Akademie unterrichtet Kunst wie vor 300 Jahren, so total klassizistisch, quasi ein sozialistischer Realismus. Und das wollte ich halt, also ich wollte halt irgendwas lernen und das... Deswegen bin ich da letztendlich hin. Und dann hat es erstmal, also abgesehen von der künstlerischen Technik oder Entwicklung, hat es halt auch mein Bild für Deutschland wahrscheinlich verändert. Also wie es vielleicht jedem gibt, der lange im Ausland ist. Aber das war sehr intensiv. Es war sehr dionysisch auf eine Art. Ja. Und das hat mich geprägt, also künstlerisch und auch fürs Leben.
Ja. Du bist ja selbst mit einer Russin verheiratet, hast also Familie in Russland und warst jetzt vor kurzem mehrere Wochen dort. Wie war denn ganz generell dein Eindruck? Hat die Gesellschaft durch den Ukraine-Krieg, der natürlich hier die politische Agenda dominiert, hat der die Gesellschaft in Russland irgendwie verändert?
Also ich war das erste Mal seit 4 Jahren wieder da. Also es war die intensivste Reise, die ich wirklich seit langem gemacht habe, jetzt diese 5 Wochen, wo ich da war. Und es waren grandiose Veränderungen, die ich erlebt habe. Aber ich habe die nicht in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gebracht, sondern generell mit eigentlich eine Europäisierung von Russland. So hatte ich es wahrgenommen. Es waren erstaunliche vom Lebensstil und vom Lebensstandard hat sich unglaublich viel getan. Und vom Ukraine-Krieg, ich habe das immer angesprochen, es gab Diskussionen darüber, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es das Hauptthema war. Eigentlich wollten die Leute arbeiten und Geld verdienen und ihre Familie ernähren und auch Kunst machen. Und vielleicht, was ich wahrgenommen habe, war eine generelle Enttäuschung, dass die Europäer ihnen jetzt so die Tür vor der Nase zugeschlagen haben.
Vielleicht gehen wir jetzt noch mal einen Schritt zurück. Nämlich an den Anfang deiner Russlandreise. Mit dem Flugzeug kommt man seit dem Ukraine-Krieg ja nicht mehr von Deutschland nach Russland. Und du und deine Frau, ihr seid deshalb mit dem Bus gefahren. Allein das klingt schon ziemlich abenteuerlich. Wie muss man sich denn so eine Reise, so eine Busfahrt von Berlin nach Moskau vorstellen? Und mit was für Leuten sitzt man da im Bus zusammen?
Ja, das war toll. Also ich dachte eigentlich, ich schaff's nicht, weil es sind 40 Stunden Bus. Also es sind eigentlich 50 Stunden, weil man steht ungefähr 10 Stunden an der Grenze noch. Und man steigt hier am ZOB ein in Berlin beim ICC.
Das ist der zentrale Omnibusbahnhof.
Genau, ja. Und dann steht da oben irgendwie Baltikum, Russland, 22 Uhr Abfahrt. Und auf einmal reden alle Leute nur noch Russisch. Also man ist schon quasi, wenn man in den Bus einsteigt in Russland, obwohl das war eine litauische Busfirma, glaube ich, alle reden Russisch. Und es ist ein gemischtes Publikum. Es waren viele Rentner, wo ich dann auch dachte, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. Und junge Leute, also eine Frau mit einem 4 Monate alten Kind, und also bunt gemischt, aber natürlich, also wir waren eigentlich die einzigen Deutschen im Bus, würde ich sagen. Ja. Und ich meine, das Publikum hat sich gewechselt, also es fährt über Warschau, ne, und dann nach Riga. Und
genau,
Riga,
du kannst ja nicht durch die Ukraine fahren.
Nee, das wäre ja sowieso ein Umweg.
Ja. Ja.
Stimmt. Aber man kann nicht durch Weißrussland fahren und deswegen fährt man dann nach Riga und da steigt man um und dann wechselt auch das Publikum, ne? Also dann geht der nur noch nach Moskau danach. Neben meiner Frau saß eine Ukrainerin zum Beispiel. Ich fand es interessant, dass überhaupt Ukrainer nach Russland fahren. Und die war aus der Westukraine und die kam über Kiew, Warschau, die Route, und sie meinte, sie hätte Arbeit in Russland. Und es schien so ganz normal, dass sie da einfach hin und her fährt. Sie meinte nur, dass sie in der Ukraine nicht gesagt hätte, dass sie nach Russland fährt. Also das scheint schon ein Thema zu sein dann. Und ja, was war noch? Es war lustig, es war ein pakistanischer Diplomat von der Botschaft in Moskau im Bus, weil der war in Rom und es gab für ihn keinen anderen Weg, nach Moskau zurückzufahren. Der meinte, er hasst diese Strecke, weil er muss dann da 10 Stunden, also von Riga nochmal 10 Stunden im Bus sitzen und an der Grenze wird er immer verhört irgendwie wegen seinem Diplomatenpass oder so. Ja, es saß noch ein Musiker im Bus, der gemischte Eltern hatte, italienische und russische, die in Moskau leben und er lebt in Rom, aber er hat jetzt Musik gemacht für ein Kunstvideo in Russland und musste dahin und ja. Ja, es war interessant. Ja. Und an der Grenze mussten immer die Ukrainer zuerst aussteigen, weil es wurde immer gesagt, alle Ukrainer jetzt raus, weil die Passkontrolle dauert länger bei denen, die werden anders kontrolliert. Und dann hat man halt gesehen, wie viele Ukrainer eigentlich im Bus sitzen und es waren ja vielleicht ein Viertel.
Ja. Und die haben aber kein Problem damit, nach Russland zu fahren. Also erstens, sie
überhaupt
dürfen
nicht
einreisen und...
Genau, alle kamen durch, alle durften rein und das war, also ich hatte überhaupt generell das Problem, es wurde gar kein großer Unterschied gemacht jetzt, also unter den Menschen untereinander im Bus, wer jetzt Ukrainer ist oder wer nicht, also oder Russe ist, ne? Also ist mir auch in Russland so aufgefallen, dass es zum Beispiel, wir mussten uns anmelden und dann bei der Post hat die Frau gesagt, ja, ich bin aus der Ukraine, ich musste das auch dauernd machen und dann müssen sie da und da hingehen und so. Und das war so ganz normal einfach.
Was macht man eigentlich 50 Stunden lang im Bus?
Ja, man wird so Stoiker. Und das war eigentlich interessant. Ich hatte mich nie so mit den Stoikern beschäftigt vorher, aber auf einmal habe ich das so angefangen zu verstehen. Irgendwie kam mir dann auch, nachdem ich dann 5 Wochen da in Russland war, das passt eigentlich auch generell zu den Russen, finde ich, die Stoik. Also es ist so dieses, man erträgt es, also die Sachen, die du nicht ändern kannst, die erträgst du und da beschäftigst du dich auch nicht damit. Ja.
Stilles Leiden sozusagen.
Ja, oder was heißt Leiden? Den ging es total prima. Also da gab es halt eine Kaffeemaschine mit furchtbarem Kaffee in diesem Bus, aber der war umsonst. Die fanden es total toll. Die haben dann nachts um 12 sich da alle Kaffee geholt und ach, ich hole mir noch mal einen und so. Und das war so gute Stimmung eigentlich.
Eure erste Station war ja Moskau und da lebt, glaube ich, die Oma deiner Frau, wenn ich das richtig verstanden habe. Habt ihr mit ihr, also mit der Oma, mit der russischen Oma, über die aktuellen politischen Ereignisse gesprochen? Wie blickt so eine Frau auf die aktuelle Lage?
Also die Oma, die ist halt, also die ist Patriotin durch und durch. Ja? Also ich weiß nicht, ob das repräsentativ für ganz Russland ist. Also die Oma ist speziell, aber sie ist sehr lustig. Aber sie ist, sie hat mir mal Biografie Putins mitgegeben zum Russisch lernen und so für die Zugfahrt. Und also sie ist so absoluter Fan, ja? Einfach. Ich weiß es nicht, ob das auf die gesamte Rentner, die gesamten Rentner in Russland zutrifft, weiß ich nicht. Also ich finde, mit der Oma kann man nicht diskutieren. Also da gibt es keine Diskussion über dieses Thema. Ja.
Das ist Putin, das hat ist immer recht.
Putin, es ist, ja, also es ist, wir machen hier unser Ding. Und ihr geht es halt auch einfach gut jetzt in dieser Zeit. Es gibt ein Programm Renovatia, also Erneuerung, wo sie die alten Khrushchev-Gebäude, also sie hatte vorher eine Wohnung in einem alten Gebäude, was in den 60er Jahren gebaut wurde, und das wurde abgerissen, und dafür kriegen dann die Leute, die da gewohnt haben, kriegen eine neue Wohnung vom Staat oder von der Stadt Moskau, und jetzt wohnt sie da in einer tollen Wohnung, die größer ist und alles sauber und am neuesten Standard, und also die ist halt auch happy, ne? Also sie profitiert ja auch.
Also für sie geht es voran in diesem Land.
Genau. Und die 90er waren, also die waren für alle fürchterlich, aber was sie erzählt, das war so gesehen ist es für sie, da ist ein Meilenstein, ne? Von dem, wie es früher war.
Wie ist denn so überhaupt das Gesprächsklima innerhalb von Familien? Wie redet man bei deinen Schwiegereltern oder in anderen Familien privat am Abendessentisch? Also kommt es auch innerhalb von Familien jetzt verstärkt zu politischen Konflikten?
Ich glaube nicht. Also das war eigentlich jetzt wahrscheinlich nur durch mich, weil ich immer gefragt habe, kamen diese Themen dann auf, weil mich das einfach interessiert hat, wie die Leute die Lage sehen und so weiter. Und da gab es einfach gemischte Meinungen und man hat diskutiert, aber die Themen sind nicht verhärtet, sagen wir es so. Es ist, manche haben die Meinung, manche sind gegen Putin, manche sind für Putin.
Es ist fast verhärteter in Deutschland eigentlich, wenn man über den Ukraine-Krieg spricht und die Folgen und die Sanktionen und das alles.
Ja, genau. Also ich hatte den Eindruck, das Thema hier ist wesentlich stärker besetzt als in Russland.
Ich war vor ungefähr 2 Jahren mit meiner Familie selbst für ein paar Tage in Moskau, und da ist man natürlich erstmal überwältigt von der Größe der Gebäude, der Straßen, der U-Bahn-Stationen. Und das alles steht dann ja auch in einem großen Kontrast zu den meisten Vororten. Da ist also das Wohlstandsgefälle auf sehr kurze Distanz, hatte ich zumindest den Eindruck, enorm. Aber als Tourist bestaunt man natürlich vor allem den in der Innenstadt so zur Schau gestellten Reichtum. Ich erinnere mich an ein Kaufhaus, glaube ich, mit dem Namen Zum, genau gegenüber vom Bolschoi-Theater, wo es wirklich also die teuersten Klamotten aller europäischen Luxuslabels gab. Die kriegt man hier teilweise in normalen Läden überhaupt nicht zu kaufen. Das ist ja jetzt vorbei. Ist dieser ganze Moskauer Luxus, der immer auch einen leichten Hang vielleicht ins Vulgäre hatte, ist das jetzt passé?
Mir ist, also was mir aufgefallen ist in Moskau, als wir da rumliefen, dass es gab so irgendwie gar keine Werbung überall. Und dann habe ich die Tante gefragt, ja, was, wieso ist interessant, es gibt gar keine Werbung. Ich dachte, das ist vielleicht verboten oder ich weiß. Und die meinte, ja, aber wofür sollen wir denn Werbung machen? Also für Matrioschkas oder was? Weil es gibt halt nichts mehr. Aber ich habe total viele russische Brands gesehen und ich glaube, diese Sanktionen gehen ja jetzt schon länger. Also schon seit 7 Jahren leben die da drunter und ich glaube, es hat sich. Also ich habe, wenn man in Einkaufszentren geht, es gibt so leere Läden. Mir ist es jetzt eigentlich nicht so groß aufgefallen. Es war vereinzelt, aber es gab dann auch erstaunlich viele westliche Läden, die noch offen hatten, wo ich auch nicht wusste. Also generell die Stimmung, wenn ich mich so umhöre oder was ich auf lese online von Leuten, die da leben, auch aus der Kunstszene, ist, die Stimmung ist generell, Party ist vorbei. Wir müssen hier uns konzentrieren und ums Überleben, irgendwie unser Überleben regeln und so weiter. Also dieser Luxus ist, also außer Maybach, so viele Maybach habe ich noch nie in meinem Leben gesehen wie in Moskau, aber
da gehen dann auch irgendwann die Ersatzteile aus.
Kann sein, ja, ich weiß.
Welchen Eindruck hattest du denn vom gesellschaftlichen Klima in Moskau? Also man hört ja oft, und ich glaube, du hattest das gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, das Leben für die Moskowiter geht derzeit eher normal weiter. Und der Ukraine-Krieg ist auch dort in der Gesellschaft nicht das große Thema. Hast du das auch so erlebt?
Ja, also wir, die Leute, die wir getroffen haben, also außer ich habe das Thema angesprochen, als Interesse kam es eigentlich nicht einfach so auf. Und in der Stadt hat man wenig gesehen von irgendwie, es gab ab und zu mal ein Z oder so irgendwo, aber sonst gab keine große Propaganda darüber. Es gab diese Kunststudenten, die ich mal besucht habe. Ich würde sagen, in der Kreativbranche, die hat es hart getroffen. Ja. Also die, da gab es so einen Exodus. Und für die ist das ein großes Thema. Aber die waren, glaube ich, auch nicht mehr in Moskau. Die sind alle in Georgien oder Berlin oder irgendwohin ausgewandert.
Und die wollen da auch bleiben im Ausland? Oder ist das sozusagen ein vorübergehendes Exil?
Also so wie ich das wahrnehme, ist es vorübergehend, weil es auch Spannungen in Georgien gibt. Also die werden da auch angefeindet von den Georgiern, die sagen, ja, geht doch mal zurück und dann müsst ihr halt ins Gefängnis oder so, aber anstatt euch hier zu verstecken. Also das habe ich wirklich gehört, die wurden so auf der Straße angesprochen. Und dann gibt es halt da auch Leute, die sich das leisten können, einfach mal ein halbes Jahr nichts zu machen oder kein Geld zu verdienen. Aber die eine Designerin, mit der wir geredet haben, die wir im Studio besucht haben, die war halt 2 Monate in Georgien und hat auch großen Druck bekommen von ihrer Peer Group, also dass sie, also wer in Russland ist, der steckt die Zunge in den Hintern, ne? Und also so, ne? Und der bietet sich an und der macht gemeinsame Sache mit den Leuten. Und aber sie hat halt, sie konnte da nicht bleiben, sie brauchte das Geld und sie will arbeiten und sie ist nach Moskau zurück und ist halt eine bekannte Designerin da auch und arbeitet. Ja.
Das heißt ja, die Russen würden, also hierzulande heißt es das, dass die Russen, daher auch die hohen Zustimmungswerte für Putin, die Russen würden mit staatlicher Propaganda permanent gewissermaßen zugeschüttet, vor allem durch das Medium Fernsehen. Hattest du die Gelegenheit, fernzusehen in Russland oder überhaupt andere Medien zu erleben?
Ja, klar, Fernsehen. Bei der Oma läuft den ganzen Tag Radio und Fernsehen. Da wird dann auch in der Tagesschau oder also sowas, was da wie die Tagesschau ist, da wird dann gesagt, diese Idioten von der EU oder sowas. Also fand ich irgendwie lustig, dass sie das so ist. Ja, da ist, also klar, da gibt es natürlich Propaganda. Also das ist, ich meine, wahrscheinlich genau wie hier. Also es gibt halt eine Meinung, die staatlich da propagiert wird und die Meinung ist, wir verteidigen uns und der Westen greift uns halt an. Ja. Und außerdem...
Na gut, also hierzulande gibt es, was das angeht, schon noch unterschiedliche Meinungen, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, ich habe mehr Nachrichten in Russland gesehen als hier. Aber ja, also auch, ja genau, also klar, im Fernsehen, da ist natürlich Dauerbeschallung und da sieht man auch viel Ukraine-Krieg und so, auf jeden Fall. Da werden täglich, da gibt es ganze stundenlange Reportagen, Dokumentationen, Donbass, es gab in St. Petersburg habe ich gesehen, direkt an der Eremitage, eine ganze eine Fotoausstellung auf der Straße von Kindern aus dem Donbass, die halt, wo das Haus zerbombt wurde und so weiter. Also das sieht man auf jeden Fall. Ja.
Aber die Message ist, es läuft wunderbar und weiter so.
Nee, eigentlich nicht. Es ist furchtbar. Also alle finden diesen Krieg furchtbar, weil jeder hat Verwandte in der Ukraine. Jeder, wirklich. Also irgendjemand hat, da ist irgendjemand in der Familie oder man hat da gelebt oder sonst was. Und also es ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob es jetzt so eine Schuldfrage, habe ich jetzt nicht so, also es gibt eher so eine Opferrolle, würde ich sagen, in dem ganzen.
Also Russland ist gewissermaßen das Opfer seines eigenen Angriffskriegs auf die Ukraine?
Nee, also naja, so in der Art, wir müssen uns verteidigen gegen der Westen, der zu nahe kommt oder uns einnehmen will. Oder.
Also das ist auch das dort verbreitete Narrativ, der Westen ist uns zu nah auf die Pelle gerückt und deswegen müssen wir uns wehren?
Im Fernsehen auf jeden Fall, genau. Da werden auch so diese Politologen oder Historiker wie Mirsheimer oder so, der lief da auch im Fernsehen, ja, in den Nachrichten abends. Ja. Was ich dann irgendwie schon interessant fand, dass es irgendwie, es schien, als würde dieser Konflikt so eingehender besprochen werden. Es waren jetzt nicht so kurze Nachrichtenschnipsel, sondern es waren wirklich anderthalbstündige Filme, die da liefen, ne? So armes Stil.
Und ist dieses Narrativ jetzt mal von der regimetreuen Oma abgesehen, aber ist das Narrativ, der Westen ist uns irgendwie zu nahe gekommen mit der NATO, ist das auch bei anderen Leuten verbreitet? Ist das eine Erzählung, die praktisch durch die gesamte russische Gesellschaft geht?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das war nur bei Leuten, die sich auch damit beschäftigt haben, mit der Politik oder die da irgendwie sich näher informiert hatten. Die breitere Meinung in der Gesellschaft war, die kritisch waren, war, wir wollen diesen Krieg nicht.
Du hast ja an der Repin-Akademie im Jahr 2000 studiert, hast gerade schon gesagt, das war genau die Zeit, genau das Jahr, in dem Putin ins Amt kam. Erinnerst du dich noch an die Atmosphäre damals im Land? War da Hoffnung, dass es ab jetzt besser werden würde?
Also Hoffnung, doch ja, das war gerade das Jahr, wo Putin gewählt wurde. Ich erinnere mich, wie wir haben einmal so eine Tour gemacht, irgendwo außerhalb von Petersburg auf so ein Dorf. Und da hatten Leute aus eigenem Antrieb so eine Art Altar errichtet mit Putin-Porträts und russischen Flaggen und so weiter. Das fand ich interessant. Die haben das war jetzt nicht staatlich verordnet, das haben die einfach selber da hingebaut. Da war Chaos, also die Polizei, die war völlig korrupt, da gab es überhaupt keine Hoffnung. Also ich wurde festgenommen von einem Polizisten im Zivilfahrzeug, weil ich auf der Straße Skateboard gefahren bin, und dann einmal haben mich so Leute durch die U-Bahn verfolgt, so eine Bande, die mich ausrauben wollte, und da konnte man einfach nicht die Polizei fragen, Entschuldigung, können Sie mir mal kurz helfen? Die hätten halt mitgemacht, ne? Für mich war das total spannend alles, weil ich halt da, ich war ja Besuch, also für, ich war 20 und Besucher, also es war toll, aber Hoffnung, weiß ich, also außer dieses, ich schätze, ja doch, wenn ich jetzt also auch im Nachhinein mit Leuten geredet habe, die dann auch über diese Zeit, dann war natürlich Putin, war die Hoffnung, dass jetzt hier Ordnung reinkommt, so in der Art.
Und aber wie ist jetzt das Verhältnis der Leute, das ist natürlich immer sehr, sehr grob formuliert, aber wenn man Land bereist, wie du das jetzt getan hast, dann trifft man ja viele normale Russen. Mhm. Hattest du irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, wie deren Verhältnis zu ihrem Präsidenten ist? Ist da eine gewisse Enttäuschung auch, die sich jetzt breit macht? Oder finden die den gut? Oder wie ist das Verhältnis ambivalent?
Also, ich habe wirklich eher mich in diesem Kunstmilieu und intellektuellen Milieu aufgehalten, wo die Leute eher kritisch sind zu Putin. Und es gibt natürlich Bewegungen, die total pro sind, aber es ist ambivalent, würde ich sagen. Es ist einfach gespalten. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob es 50-50 oder 80%. Ich habe nicht eine Umfrage in der U-Bahn oder gestartet, mich mit den Leuten unterhalten. Mhm. Ich habe nur erlebt, dass es generell die Leute einfach hart arbeiten von morgens bis nachts und ihre Wohnung abbezahlen und irgendwo hinwollen, nach oben halt, wie alle, und damit beschäftigt waren. Ja. Und
Politik spielt da eher eine mindere Rolle.
Ja, würde ich sagen. Ja.
Ich will nochmal zurück auf eure Reise kommen. Du warst ja nicht nur in Moskau, sondern bist mit deiner Frau im Zug quer durchs Land gefahren und dann noch mit dem Geländewagen ins Altaigebirge. Warum macht man so einen Trip in Zeiten wie diesen?
Also, meine Frau wollte natürlich ihre Familie wiedersehen. Wir waren das letzte Mal vor 4 Jahren da und dann kam Corona und das war alles schwierig und jetzt weiß man sowieso nicht. Und mich hat natürlich einfach jetzt auch die politische Lage gereizt. Ich wollte einfach sehen, was ist da los. Ja? Also, weil ich kriege ja die Nachrichten nur hier mit und dann wollte ich selber mal hinfahren. Und dann, meine Frau fliegt nicht gerne und dann sind wir halt über Land gefahren. Und außerdem, das ist halt auch irgendwie so, Russland ist Zugfahren. Das ist so russische Kultur. Der Zug und den Tee holen bei dem Heißwasser-Automaten.
Im Samovar.
Genau, ja. Und ich fand es auch toll. Also meine Frau hatte ein Virus und hat den ganzen Tag gekotzt im Zug auf der Hinfahrt nach Omsk. Das dauerte 2 Tage. Und ich musste hinterm Ural in Jekaterinburg aus dem Zug sprinten zu einer Apotheke. Und dann sieht man diese Städte da, von denen man wo man noch nie war. Und also irgendwo hinterm Ural, ne? Also Jekaterinburg, man kennt das vom Namen, aber ich bin da auch schon öfters durchgefahren. Aber zum ersten Mal ist mir aufgefallen, wie da riesige Hochhäuser wie in China mit LED, verrückte LED-Beleuchtung, die da hoch und runter fließt, ne? Und man ist da mitten im Nirgendwo eigentlich, ne?
Passt eigentlich gut zu deiner Kunst.
Ja. Zu der Virtual Reality, meinst du? Ja, ja, genau.
Und wieso gerade das Altaigebirge? Ist das so ein Sehnsuchtsort, ein russischer?
Also es wird jetzt so innen gerade. Mein Schwiegervater, der ist ehemaliger Alpinist und der steigt immer auf irgendwelche Berge und die fahren da seit 10 Jahren hin.
Der hat euch begleitet auf der
Fahrt? Genau, ja, der war eigentlich 15 Stunden am Steuer, ohne zu schlafen. Das fand ich erstaunlich. Ich durfte nicht fahren, aber... Und ganz Russland, das fand ich halt interessant, dass jetzt die Russen machen nur in Russland Urlaub. Ja? Und jetzt wird auf einmal dieses Altai und es wird sowieso alles patriotisch und wir haben diese tollen Gegenden, wir haben ja auch also nach Kasachstan. Und, also weißt du, wie bei der Deutschen Bahn, wenn du dann siehst so Allgäu und so, diese Anzeigen, dann siehst du da halt Usbekistan und Kasachstan und fahren sie ins Altai und so. Das sind natürlich andere Maßstäbe. Und da fahren die Russen jetzt alle hin auch, ne? Also da gibt es auch lauter Espresso-Stände. Es ist so eine Gentrifizierung im Altai-Gebirge im Gang. Und das ist ja an der Grenze zur Mongolei, ne? Und da, wir sind aber ganz weit reingefahren, wo es dann wirklich, dann ist, die Leute sehen aus wie Mongolen, reden eine andere Sprache, fühlen sich aber als Russen, ne? Fand ich interessant. Und da haben wir so einen Fahrer gemietet mit einem UAZ, dieser russische Geländewagen, ne? Und der Einzige, der da hochkommt. Und das war dann noch so wie Russland früher eigentlich. Ne? Also so, alles geht kaputt, wir sind im Fluss stecken geblieben, das Wasser lief rein, der Motor war aus, der Typ klettert da draußen rum, hinten Schlafsäcke, nass, Zelt, Chaos, meine Frau will raus, weil irgendwie man steht mitten in diesem reißenden Fluss und dann repariert er das mit so einem Schraubenzieher, also so was man so, wie man so den Russen so kennt von früher irgendwie, ja, so, der haut da mal gegen und dann geht's wieder, ne, und so weiter. Und das hat funktioniert, ne, also ich glaube, die Russen sind die einzigen, die das schaffen, dann da auch wirklich ins Altai hochzukommen mit diesen Autos, ja. Ja, das war interessant, ja. Aber dann oben angekommen war dann doch wieder, also viele Jugendliche von der Uni in Tomsk und es war so ein ganz anderer Vibe auf einmal. Also so total modern, wie die Leute da aus Moskau hinfahren und Touren machen und so weiter.
Reden die Leute eigentlich anders über den Krieg oder überhaupt über Politik, wenn man die großen Städte verlässt? Hierzulande wird ja oft gesagt, ja, Putin hat zwar nicht unbedingt den Rückhalt in den Metropolen, aber in der Provinz, ist das so?
Nee, eigentlich hatte ich den Eindruck, er hat auf jeden Fall in Moskau den Rückhalt, würde ich sagen. Also Moskau, da war eigentlich 100% pro Putin. Und ich hatte den Eindruck, in Sibirien wurde es alternativer, die Szene. Und die Leute waren kritischer. Auch ich glaube, die Leute profitieren auch nicht so viel von den finanziell von diesen ganzen Erneuerungen. Es kommt nicht alles da an. Und dann, da gab es eher eine alternative Szene, würde ich sagen, die nicht so patriotisch. Oder, also ich meine, die waren patriotisch für ihr Land, aber nicht für Putin. Hm.
Der Kreml führt ja einen Kampf gegen den Westen. Das hat Putin ja auch, glaube ich, explizit so formuliert. Mich würde mal interessieren, welchen Blick insbesondere die jüngeren Russen heute auf den Westen oder auf das westliche Europa haben und ob sich da in letzter Zeit was verändert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Sanktionen da auch eine gewisse Rolle spielen.
Kann sein. Also es ist alles russischer geworden, also die Jugend, würde ich sagen. Also wir saßen in einem georgischen Restaurant und da saß eine Gruppe Jugendlicher am Tisch, so 15 Leute, die haben irgendwas gefeiert und die fingen dann an, so russische Lieder zu singen, also neuere Lieder, aber über wie schön Russland ist und so. Also fangen da einfach an zu singen und alle stimmen ein, ne? Also so. Also Musik ist jetzt nur noch russisch. Also in St. Petersburg, alle 50 Meter spielt eine Band, junge Leute, und die spielen nur die russischen Hits, die alle kennen, und drumherum stehen die Leute und singen mit und so weiter. Aber als ich diese, immer wenn ich mit Künstlern getroffen habe, bin sowieso immer überrascht, aber es ist mir jetzt immer noch mehr aufgefallen, wie versiert die in der europäischen Kultur sind. Also die beschäftigen sich mit nichts anderem. Also die kennen alle Künstler hier, auch aktuelle, die in Deutschland sind zum Beispiel, oder die lesen die ganze Literatur. Also die haben wahrscheinlich mehr gelesen als ich über Philosophie und so weiter. Auch viel deutsche Sachen. Das ist mir, also das war schon immer so, glaube ich, aber irgendwie ist es mir aufgefallen, weil die sind ja jetzt so, die waren halt so 20, ja, und das fand ich halt erstaunlich, dass die auch so sich so interessieren für die europäische Kultur.
Um was speziell geht es da? Ist das eher die alte europäische Kultur oder sind das auch aktuelle zeitgenössische Kunstströmungen?
Also die Kunststudenten, wo ich war, die fanden Amseln Kiefer und Jonathan Mese toll. Also fand ich, ich weiß nicht, ich könnte jetzt keinen russischen Künstler, oder doch, könnte ich vielleicht nennen, aber fand ich irgendwie schon mal irgendwie eine Richtung. Also ich weiß nicht, Mese in Russland fand ich interessant, dass das da so ankam. Ja, keine Ahnung. Und
naja, man kann sich schon so ein bisschen denken, warum, vielleicht auch bei Kiefer.
Wegen der heroischen Sprache,
oder? Ja, so, das wäre jetzt meine erste Interpretation gewesen, aber
vielleicht. Ja, also so generell hatte ich so bei den Künstlern, die ich gesehen habe, gab es generell so, es war so ein düsterer, mystischer Gothic-Trip eigentlich. Aber total konzeptuell aufgeladen und völlig intellektuell. Die erzählen dir da stundenlang, warum das jetzt da so ist und so weiter. Da
passt ja auch Rammstein ganz gut,
genau, glaube ich. Genau, Rammstein, Einstürze, Neubauten fanden die Russen ja auch immer toll. Und ja, klar, genau. Also es gibt schon so dieses, weil Russland ist mythisch. Also die Leute sind total abergläubisch. Es ist total interessant, ne? Wie so diese ganzen europäischen Sachen da rüberkommen und ästhetisch auch. Also es ist eigentlich so, es hat vielleicht auch was mit der orthodoxen Kirche zu tun, ne? Also es wird so alles so aufgeladen. Aber ich hatte den Eindruck, da gibt's so, es entwickelt sich ein ganz eigener Stil in diesen. Ich habe dann auch Ich habe hier zwei Sammlern die Sachen gezeigt, die da gemacht haben. Die hatten eine kleine Ausstellung, wo wir zufällig rübergestolpert sind. Und die haben das jetzt alles gekauft. Ja, die fanden das total toll.
Können die frei arbeiten, die Künstler? Oder sind die in irgendeiner Weise staatlich gegängelt oder werden zensiert oder müssen sich selbst zensieren? Gibt's da Eingriffsmechanismen von staatlicher Seite?
Habe ich jetzt nicht gehört. Also ich war bei einem Künstler, der hat sehr viel mit Technik gearbeitet, mit Augmented Reality und so weiter, der viele Ausstellungen in Deutschland hatte. Der hat, also er meinte, das wäre alles zusammengebrochen für ihn jetzt, der ganze. Er hatte auch eine Ausstellung im ZKM und er kriegt sein Honorar nicht, weil, ich weiß nicht, ich habe es nicht genau verstanden, weil er Russe ist oder weil man nicht überweisen kann oder so weiter. Aber das war jetzt keine staatliche Gängelung, das war einfach, also dieses Museum Garage zum Beispiel. Das ist
in Moskau.
Genau, in Moskau.
Das ist doch die Abramowitsch, genau, Ex-Frau.
Die machen zu, die machen gar keine Ausstellung mehr. Ne? Und dann bricht natürlich für viele Künstler da auch das weg, diese Möglichkeit auszustellen. Also die aus Protest haben die jetzt zu, ne, zum Beispiel. Eine Studentin hat mir gesagt, ja, weißt du, wenn ich gegen Russland bin, dann kriege ich Sanktionen vom Staat. Aber und wenn ich für den Krieg bin, dann reden meine Freunde nicht mehr mit mir. Ne? Das hat es vielleicht so. Aber die Kunst selbst war von denen ja überhaupt nicht politisch. Deswegen, ich schätze, wenn man politische Kunst macht, dann ist man wahrscheinlich, ist schwierig, würde ich sagen. Aber habe ich niemanden getroffen. Ne?
Ist politische Kunst generell kein großes Genre in Russland?
Ich habe jetzt wirklich niemanden, ich habe mich schon umgeguckt, ich weiß nicht, mir fällt jetzt eigentlich niemand ein. Ne? Also ist auch die Frage, was versteht man unter politischer Kunst?
So
also,
ist es.
Also jetzt so Parolen gegen Putin oder sowas, habe ich jetzt nicht, keine Ahnung, ob das Kunst oder Politik ist.
Wäre ein bisschen platt.
Also, auch, ja, ne? Klar, aber ja. Nee, hab nichts gesehen. Ne? Also wie gesagt, dieser düstere Mystizismus, der scheint da so en vogue zu sein gerade.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja gerade einen internationalen Reisebann für Russen gefordert, für alle Russen, nicht nur für die Oligarchen. Was würde so eine Maßnahme bewirken?
Also, ich meine, die Russen fahren jetzt sowieso kaum noch hierhin irgendwie, ja. Also für mich wäre es schlimmer, also ich finde ja generell Austausch immer gut. Deswegen war es mir auch total wichtig, jetzt dahin zu fahren und Leute zu treffen, mit denen zu reden, damit das nicht abreißt. Also ich habe immer das Gefühl, also ich kann nicht sagen, wie das für die Russen ist. Ich kann nur sagen, dass für mich als Deutscher ist es eine Tragödie, dass diese ganze östliche Verbindung jetzt so völlig wegbricht, weil ich habe da immer eine starke Beziehung zu gehabt und ich habe auch jetzt gemerkt, dass die Russen so eine starke Beziehung gerade auch zur deutschen Kultur haben. Und das fände ich, das wäre eine Katastrophe für mich oder für das Land, in dem ich lebe.
Was ist denn das größte Missverständnis aus deutscher Sicht, wenn man auf Russland blickt, wo du jetzt so lange da warst? Was ist das größte Missverständnis, dass wir hier in Deutschland über Russland, über russische Politik vielleicht oder über die Russen an sich haben, wenn man das mal so sagen darf?
Vielleicht ist es so ähnlich wie, ich habe manchmal so ein Frankreich-Bild von 1950, so gutes Leben, Champagner, Kultur, gutes Essen, alles ist total, total kultiviert und so weiter. Und irgendwie das Frankreich von heute ist so Hulbeck. Ja. Und ich glaube, dass man von Russland auch, man muss sich ein neues Bild von Russland machen. Es ist nicht mehr dieses Russland, wo der besoffene Typ irgendwo gegen die Maschine haut und dann geht's wieder und dann fährt der Panzer oder so, sondern es ist ein Hochtechnologieland geworden. Die Leute sind super diszipliniert. Wie gesagt, alle trinken Espresso, ja? Keiner trinkt mehr Tee. Ich fand das völlig erstaunlich.
Geschweige denn Wodka. Tee.
Wodka ist überhaupt nicht mehr angesagt. Die trinken da Cocktails, aber ja, also selbst im Altai, ne? Also normalerweise wäre dieser Fahrer in dem UAS, der wäre normalerweise früher völlig besoffen gewesen und wir wären irgendwie umgekippt in dem Fluss oder so. Aber diesmal, er war stocknüchtern, er hat Sambo gemacht, das ist so eine Spezialkampfkunst, hat er erzählt und hat uns da hochgebracht. Ne?
Zum Schluss eine besonders schwierige Frage. Welche Zukunft siehst du für Russland unter den jetzigen Gegebenheiten und wie sehen deine russischen Angehörigen die Zukunft ihres eigenen Landes?
Also da gibt es so ein Buch, Der Tag des Opritschniks. Und ich glaube, das ist so, das ist, geht Russland, ist, also eine Satire.
Von Sorokin.
Genau, von Sorokin. Und es spielt in der nahen Zukunft. Es gibt einen neuen Ivan, den Schrecklichen im Kreml. Und der hat eine Leibgarde und die haben eine Mauer zum Westen gebaut, nach Europa. In Europa leben nur noch Cyber-Junkies, denen ab und zu das Gas abgedreht wird. Und es gibt einen riesen Highway, der nach China führt. Ich meine, das ist genau das ist die Zukunft, würde ich sagen. Und alle sind so super traditionell und gehen zu Wahrsagern und so. Und sind aber auch total Hightech und nur am Telefon. Und also ich würde sagen, dieses Buch hat wirklich, war visionär. Ja, das genauso ist, wird es oder ist es schon. Wie die Russen das sehen, also im Moment haben viele totale Probleme. Einfach zum Beispiel, mein Schwiegervater baut Mobilfunknetze da in Sibirien und alles ist mit Nokia-Teilen gebaut. Und jetzt gibt es keine Nokia-Teile mehr. Und wenn was kaputt geht, also man müsste jetzt alles neu bauen. Das ist halt eine große Umstellung. Generell hatte ich den Eindruck, die Leute sind auf dem richtigen Weg. So, also denen geht's gut. Ja. Die fühlen sich wieder erstarkt. Ja. Die haben uns Moskau gezeigt und also so, ich habe nie so eine Art Patriotismus wahrgenommen in Russland von den Russen eigentlich. Und diesmal habe ich irgendwie sowas wahrgenommen wie, guck mal, das ist die beste Stadt der Welt, wir haben die schönsten Frauen oder sowas, ne? Und die tollsten Häuser hier und so weiter. Das war neu, ja. Also so ein erstarktes Selbstbewusstsein.
Aber wird das nicht zu einer brutalen Ernüchterung kommen, wenn dann irgendwann die Sanktionen doch schon auch ihre Wirkung entfalten werden?
Ja, also keiner weiß halt, was kommt. Ja. Die Leute meinen, ja, vielleicht kommt's noch. Im Moment hat man nichts gespürt. Ich meine, ich spüre es, ich spüre so ein bisschen was hier, weil es gibt ja auch so Sachen, die natürlich Einfluss dann auf uns haben. Es ist vielleicht ähnlich wie hier. Keiner weiß so richtig, was jetzt kommt. Ja. Es gibt so eine gewisse Unsicherheit. Aber generell, weil ich kenne das Land seit 20 Jahren jetzt. Also ich finde das unglaublich. Die sind so von den Toten auferstanden, habe ich den Eindruck. Das ist auf einmal eine Gesellschaft, die einen Zusammenhalt hat und funktioniert. Also in der U-Bahn, ich meine, da kommt jemand rein, dann stehen die auf, die Jugendlichen bieten den Platz an, wenn eine alte Dame reinkommt. Einmal sogar einen Penner gesehen, also der offensichtlich auf der Straße gelebt hat, besoffen war, sogar der ist aufgestanden für eine alte Frau, die in die U-Bahn kam. Also so dieses, so eine Aufmerksamkeit untereinander und so eine Höflichkeit, ich fand das total gesund einfach.
Und das wurde jetzt nochmal getriggert durch den Ukraine-Krieg?
Nein, das ist völlig unabhängig davon, glaube ich. Ich kenne Politik, ich weiß nicht, also da kennst du dich besser aus, aber vielleicht ist der Ukraine-Krieg ein Grund dafür, weil Russland jetzt so stark geworden ist, ich weiß es nicht, aber es ist unabhängig von diesem Krieg. Es ging war vorher schon so, also es kann jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr, kann sich da nicht alles ändern in Russland.
Du würdest jedenfalls wieder hinfahren.
Auf jeden Fall. Ich habe mir vorgenommen, mindestens einmal jedes Jahr jetzt zu fahren.
Dennis, vielen Dank für dieses Gespräch und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Alle Cicero-Podcasts finden Sie auf www.cicero.de und auf allen bekannten Podcast-Plattformen.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.